Ja, liebe Geschwister, wir werden heute weiter das Jesaja-Buch betrachten. Wir waren voriges Mal bis zum Vers 15 in Kapitel 60 gekommen. Es ist ein besonderer Abschnitt im Jesaja-Buch, weil hier eine Zeit beschrieben wird, die so zu sehen eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Wir kennen aus unserer Erfahrung nicht so eine Zeit. Es ist etwas ganz, was ganz Neues, was kommen wird. Irgendwann, wir wissen nicht, wann es kommt. Schwerpunktmäßig wird hier zum Volk Israel gesprochen, dass das Volk Israel eine ungewöhnliche Blütezeit erleben wird. Eine Zeit, wo sie sehr viel Segen, sehr viel Reichtum, auch irdischen Reichtum erleben werden. Dass Völker ihnen Geschenke bringen werden. Völker werden sie beschenken und das wird ungewöhnlich sein. So in diesem Sinne klingen auch die nächsten Verse, die wir lesen werden. Und ich möchte diesen Abschnitt vom Vers 15 bis zum Ende des Kapitels lesen. Statt dass du verlassen und verhasst warst, so dass niemand dich aufsuchte, will ich dich zu ewigem Stolz oder zu einem ewigen Prunkbesitz machen, zum Entzücken für alle künftigen Geschlechter. Und du wirst die Milch, das heißt die köstlichen Erzeugnisse der Völker schlürfen und dich an der Brust der Könige nähren. Und sollst erkennen, dass ich der Herr dein Retter bin und dass dein Erlöser der starke Held Jakobs ist. Anstatt des Kupfers will ich Gold herbringen und anstatt des Eisens Silber herbeischaffen. Statt des Holzes Kupfer und statt der Steine Eisen. Und ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deiner Regierung die Gerechtigkeit. Nicht wird man künftig von Gewalttaten in deinem Lande hören, von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Heil nennen und deine Tore als Ruhm bezeichnen. Nicht mehr wird künftig am Tage die Sonne als Leuchte dienen, noch bei Nacht der Mond dir zur Erhellung scheinen. Nein, der Herr wird dir zum ewigen Licht dienen und dein Gott zu deiner herrlichen Zier. Nicht mehr wird künftig deine Sonne untergehen, noch dein Mond den Schein verlieren, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen zu Ende sein. Dann wird dein Volk in seiner Gesamtheit aus Gerechten bestehen. Ewiglich werden sie das Land besitzen, als der Spross der von mir angelegten Pflanzung, als das Werk meiner Hände zu meiner Verherrlichung. Der Kleinste wird zu einer Tausendschaft werden und der Geringste zu einem starken Stamm. Ich, der Herr, habe es verheißen und werde es zu seiner Zeit eilends verwirklichen. Wie schon gesagt, es ist eine Zeit eines ungewöhnlichen Reichtums, einer ungewöhnlichen Wohltat am Volk Israel. Der Jesaja schreibt hier, du bist zwar oft verlassen gewesen, so klingt es raus aus dem Text. Statt einer Verlassenen wirst oder einer Verhassten wirst du eine sein, die aufgesucht wird von Völkern. Du wirst nicht einsam sein. Du wirst viel Segen erleben von Völkern auch, die rings um dich her sind. Wer vorige Bibelstunde hier gewesen ist oder den Beitrag per Internet gehört hat, der weiß, dass da auch das Wort der Reparationszahlung gefallen ist. Viele Bibelausleger sagen das auch, dass es eigentlich wahrscheinlich eine Zeit sein wird, wo Völker einfach dem Volk Israel zurückzahlen werden. Das, was ihm genommen wurde in all diesen Jahren, die wir jetzt kennen, in dieser Zeit. Wenn wir diesen Abschnitt betrachten, so merken wir, dass hier, oder wenn wir andere Texte in diesem Bezug betrachten, merken wir, dass die Gemeinde nicht erwähnt wird in dieser Zeit. Und so glauben wir, so denken wir, dass die Gemeinde in dieser Zeit schon im Himmel beim Herrn sein wird, als Braut Christi. Und doch merken wir, dass hier ungewöhnliche Worte fallen in Bezug, in dem man Menschen beschreibt, wie sie in ihrer Beschaffenheit, in ihrem Handeln, in ihrer inneren Beschaffenheit sein werden. Es werden Gerechte sein. Menschen, die wirklich gottgefällig leben. Und zwar geht es hier gezielt um das Volk Israel. Nun haben wir gelesen, statt dass du verlassen und verhasst warst, sodass niemand dich aufsuchte, will ich dich zu ewigem Stolz machen, zum Entzücken für alle künftigen Geschlechter. Und du wirst die Milch, die köstlichen Erzeugnisse der Völker schlürfen und dich an der Brust der Könige nähren und sollst erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin und dass dein Erlöser der starke Herr oder der starke Held Jakobs ist. Und du sollst erkennen. Wie erkennt ein Mensch? Es ist sehr selten, dass ein Mensch einfach so zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Meistens benutzt Gott uns, die wir Christen sind, die wir ihn kennen, durch unser Zeugnis, durch das, was wir tun, durch das, was wir aussprechen, dazu, um Menschen darauf hinzuweisen, was oder wer eigentlich der Herr ist, wer eigentlich der Schöpfer ist, wer eigentlich der Retter ist. Nun haben wir hier diese Worte, und du sollst erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin. Du sollst es erkennen. Gott verspricht es und sagt, an Zeichen, die ich an euch tun werde. Ich kann mir nicht vorstellen, welche politischen Ereignisse davor geschehen sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, was alles geschehen wird, damit das Volk Israel, das in dem heutigen Zustand gar nicht in verschwindender Minderheit Jesus als Retter kennt, dass das Volk Israel den Herrn erkennt. Und zwar nicht einfach so erkennt, sondern an Taten Gottes erkennt. So wie Gott an seinem Volk handelt, sagt er, und du wirst es erkennen. Ich werde dich dazu bringen, dass du das erkennst, dass ich der Herr bin, dass ich dein Retter bin. Es ist mir schleierhaft, aber Gott hat Wege und Mittel. So wie wir lesen, Jesus sagt zu den Jüngern, es ist sehr schwer, dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. So wie Kamel durch ein kleines Nadelöhr. Nehmen wir es wörtlich, so wie es geschrieben steht. Wollen wir das nicht erklären mit verschiedenen anderen Begriffen? Und dann sagen die Jünger, es ist unmöglich. Wer wird dann gerettet werden? Der Herr Jesus sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Genauso scheint mir das hier. Es ist einfach nach der heutigen Zeit zu urteilen, unmöglich, unwahrscheinlich, dass das Volk Israel in seiner Gesamtheit, in seinem Überbleibsel, all die, die übergeblieben sind, die nicht getötet wurden, Gott den Herrn erkennt. Was heißt es, wenn ich jemand als Herrn erkenne? Was meinen wir? Ist es möglich, diesen Satz zu formulieren und zu sagen, nein, Herr. Oder er ist Herr und ich muss Ja sagen zu dem, was er tut. Oder er ist kein Herr, dann habe ich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Dies bedeutet, ich möchte damit einfach anführen, dass der gesamte Gehorsam des Volkes, die gesamte Bevölkerung Israels, dazu kommen wird, einfach Gott oder unseren Herrn Jesus als Herrn zu erkennen, das heißt, ganz in seinem Dienst zu stehen, dass er wirklich Herr über das Volk ist, wirklich das Sagen hat im Volk, dass wirklich das geschieht, was er möchte. Er ist Herr, nur dann, wenn wirklich das geschieht, was er möchte. Nun sagt er weiter, und dass ich dein Retter bin. Auch ein sehr wichtiger Begriff, weil dies wichtig ist für uns. Und ich denke, es wird dann auch keine andere Regel, kein anderes Gesetz geben, keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, als das Blut Jesu Christi. Als dass Jesus für einen jeden Menschen gestorben ist, auch dann in dieser fernen oder nahen Zukunft, ich weiß es nicht. Dass auch dann immer noch gelten wird, wer den Herrn Jesus Christus als Herrn und Retter anerkennt, der wird gerecht, der wird gerettet. Das heißt, dass ein jeder Israelit gläubig sein wird an unseren Herrn Jesus Christus. Ein jeder wird Christ sein. Ein jeder wird Jesus anbeten. Wir werden weiterlesen. Verse 17 bis 18. Anstatt des Kupfers will ich Gold herbringen und anstatt des Eisens Silber herbeischaffen. Statt des Holzes Kupfer und statt der Steine Eisen. Ich habe ein bisschen gerätselt daran. Einmal soll es kein Kupfer sein und dann wird es doch Kupfer sein anstatt. Ich meine, das ist nur ein Vergleich. Um zu zeigen, wie viel bessere Gaben das Volk bekommen wird, als es bis jetzt bekommen hat. So viel besser wie Gold ist als Kupfer oder Kupfer als Holz, so viel bessere Gaben, so viel mehr gute Gaben wird das Volk bekommen. Und ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deiner Regierung die Gerechtigkeit. Nun, wenn wir Jesaja 9, Verse 5 bis 6 lesen, so lesen wir von einem, da wird der Messias beschrieben, wer er eigentlich ist. Und da wird auch dieses Wort erwähnt, das wir auch manchmal zu Weihnachten hören. Er ist der Friedefürst. Und ich denke, dies hat einen engen Zusammenhang mit dem, was wir gelesen haben. Und ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen. Das kann man zweideutig auslegen. Man kann sagen, ja, es wird vollkommener Frieden herrschen in dem Land, was auch wahr ist laut dem Text. Aber ich denke, man kann es auch anders ausdrücken, indem man sagt, der Friede selbst, derjenige, der vollkommener Friede ist, der Fürst des Friedens, wird derjenige sein, der Obrigkeit ist in diesem Land. Jesus Christus. Er ist unser Friede, der uns zu seinem Frieden leitet, der uns Frieden schenkt in unser Herz. Wer kennt das nicht, wenn man Unfrieden hat in sich? In sich selbst, nicht nur mit jemandem, sondern in sich selbst Unfrieden hat. Und dann dauert das oft eine lange Zeit, bis man dieses Problem durchgekaut hat, sage ich mal so, mit ganz einfachen Worten. Es dauert einfach. Und man verschwendet oder man überlegt sehr viel über diese eine Sache. Wie werde ich dieses wohl machen? Wie wird das wohl auskommen? Habe ich den richtigen Beruf gewählt? Vielleicht an Jugendliche. Habe ich den richtigen Ehepartner? Soll ich ein Haus bauen oder soll ich es nicht bauen? Sollen wir unser Haus, sollen wir unser Heim renovieren, es größer machen oder sollen wir es nicht machen? Und dann überlegt man und es dauert und man hat eigentlich nicht diesen Frieden über diese Sache. Und es dauert an. Aber wenn man erst zu einem Entschluss gekommen ist und man sagt so einfach und man Frieden gefunden hat über die Sache, dann gibt es keinen Zweifel mehr. Dann haben wir Frieden hier drin darüber. Dann sind wir uns sicher, dass das so richtig ist, wie wir das jetzt entschieden haben. Ich denke, auch dieses sollten wir berücksichtigen, wenn wir diese Worte lesen. Seine Herrschaft wird weit reichen, lesen wir. Und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids. Und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies vollführen. Er ist der Friedefürst. Dies wird den Menschen versprochen und er kommt und wird als Friedefürst über sein Volk ganz besonders herrschen in dieser Zeit, in diesem tausendjährigen Reich. Nun haben wir aber noch weitergelesen, hier gibt es noch einen anderen Begriff für diesen Herrscher, für diese Art der Regierung in dieser Zeit. Und sollst erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin, und dass dein Erlöser der starke Held Jakobs ist, anstatt des Kupfers, ja, das werde ich überspringen, und ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deiner Regierung die Gerechtigkeit. Aber darauf möchte ich auch noch ganz kurz stehen bleiben. Und jeder von uns hat ein ganz sensibles Gefühl für Gerechtigkeit. Stimmt's? Es ist vielleicht mit der Zeit in den Jahren etwas gereift, vielleicht an einigen Stellen noch abgestumpft. Aber es ist immer ein besonderes Erlebnis, ein Kind zu erleben, dass diese Gerechtigkeit, die Gott ihm eingepflanzt hat, dieser Sinn für Gerechtigkeit, wie stark ein Kind dieses Gefühl hat. Da kommen oft Geschichten aus der Schule und man hört von Lehrern, die einen nicht gerecht beurteilt haben. Oder im Zusammenspiel mit anderen Kindern ist das sehr, sehr feinfühlig. Gott schenkt dem Menschen dieses Wissen, diesen Sinn für Gerechtigkeit. Wir empfinden als Erwachsene oft Gerechtigkeit etwas anders. Und zwar, wenn wir Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit als Nachteil erlebt haben. Und das ist aber auch sehr interessant. Sobald wir Ungerechtigkeit als Vorteil für uns erlebt haben, kümmert es uns oft sehr wenig. Das heißt, jemand ist ungerecht behandelt worden, aber wir haben den Vorteil davon. Sobald aber diese Ungerechtigkeit in meinem Leben geschehen ist, wo ich im Nachteil bin, ist das ein großes Problem. Jemand, ein Ausleger, den ich sehr schätze, sprach zu diesem Thema und er sagte, du brauchst wegen der Ungerechtigkeit, die in deinem Leben geschehen ist, dir keine Sorgen zu machen. Es ist unnötig. Wenn du Gott gehörst, wenn du in seinem Willen lebst, kannst du dir sicher sein, absolut sicher sein, er ist die vollkommene Gerechtigkeit. Er wird vollkommen Gerechtigkeit schaffen für dich in deinem Leben, auch in diesem Fall. Du brauchst nicht selbst auf Gerechtigkeit pochen. Du kannst ruhig abwarten, bis der Herr Gerechtigkeit schafft. Und wenn er es nicht hier auf Erden tut, dann wird er es in der Ewigkeit tun, aber er wird es tun. Denn er ist Gerechtigkeit. Er ist gerecht. Römer 12, Verse 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen löblich ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum. Überlasst das dem göttlichen Zorn oder dem Strafgericht. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 32, Vers 35, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Was ist Gerechtigkeit? Wenn wir in der Bibel es nachschlagen, das Wort Gerechtigkeit, so fiel mir letztens beim Vorbereiten auf, dass Gott eigentlich das, was wir Menschen ungerecht nennen, als Erweisen seiner Gerechtigkeit bezeichnet. Sicherlich nicht ohne Grund. Er ist vollkommen gerecht. Aber stellen wir uns vor, jemand verschuldet sich an uns. Und jemand kommt und sagt, ich vergebe dir. Das ist schon okay, das, was du getan hast. So eine Befugnis hat kein Mensch. Aber Gott. Warum hat Gott diese Befugnis? Weil er selbst für diese Ungerechtigkeit sich selbst opferte. Deswegen ist er gerecht und er sagt, ich bin gerecht. Und sobald du deine Sünde bei mir bekennst, so werde ich dir vergeben, weil ich gerecht bin. 1. Johannesbrief. Weil ich gerecht bin, deswegen werden dir die Sünden vergeben. Jesus wird, besonders im 1. Johannesbrief, als der Gerechte uns dargestellt. Es ist noch ein besonderes Zeichen des 1. Johannesbriefs, ein sehr besonderer Brief, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Ich könnte noch einen anderen Vers lesen, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand trotzdem sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 2, Vers 29, da werden wir aufgerufen, damit wir gerecht sind. Jetzt fragte ich mich, was heißt das für mich in meinem Alltag? Wie lebe ich Gerechtigkeit? Wie lebe ich Gerechtigkeit in meiner Familie, wenn ein Kind benachteiligt wird von einem anderen Kind? Ich denke, es ist eine hohe Kunst, dieses zu erlernen. Ich meine nicht, dass ich das erlernt habe. Es ist oft viel leichter, jemand einfach zu bestrafen, ohne Wenn und Aber. Und oft merken wir im Nachhinein, dass das keine gerechte Bestrafung war, sondern ich habe es einfach nicht gewusst, wie das wirklich geschehen war. 1. Johannes 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass das heißt Gott, gerecht ist, so erkennet auch zugleich, dass jeder, der die Gerechtigkeit übt oder wirkt, aus ihm erzeugt oder aus ihm geboren ist. Es sollte uns ein Wunsch sein, etwas Hohes, etwas Anstrebenswertes, diese Gerechtigkeit zu erlangen, die zu tun, um wirklich als Kinder Gottes, als Gottgeborene dazustehen. 1. Johannes 3, Verse 6 und 7. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer da sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kindlein, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er, Gott, gerecht ist. Nur wer die Gerechtigkeit tut,
In der Offenbarung lesen wir auch sehr viel über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes. Gott wird als Gerechter, als jemand, der gerechte Strafe ausübt, der Gerechtigkeit schafft am Ende der Tage, angebetet von einer sehr großen Menge. Oder Engel preisen Gott als den überaus Gerechten. Nun lesen wir aber hier, wir gehen zurück zum, das war ein kleiner Exkurs, zurück zum Jesaja-Text. Und wir lesen hier, und zu deiner Regierung die Gerechtigkeit. Das heißt, in dem tausendjährigen Reich, im Volk Israel, wird Gerechtigkeit, vollkommene Gerechtigkeit herrschen. Eigentlich unvorstellbar. Etwas, was es noch nie gegeben hat. Ich behaupte es mit 99%iger Sicherheit. Es hat es noch nie gegeben. Bis dahin. Aber es wird es geben. Am Ende dieses Kapitels lesen wir, Gott verbürgt sich und sagt, ich habe es versprochen. Und ich werde es in Eile durchführen. Ich werde es tun. Es wird so geschehen. Was heißt für mich, nochmal diese Frage, was heißt es für mich im Alltag, diese Gerechtigkeit auszuüben? Ich spreche jetzt nur von meinen Erfahrungen, aus dem, wie ich das erfahren habe in meinem Leben. Und zwar habe ich erfahren, dass erwiesene Gnade, erwiesene Vergebung mir selbst viel mehr dazu gedient hat, meinen Herrn mehr lieb zu haben. Strafe ist auch sehr nötig. Aber ich bezeuge es aus meinem Leben und ich sage es nochmal, erwiesene Gnade an mir, erwiesene Vergebung hat mich viel mehr dazu geändert, dazu bewegt, Gott zu erkennen, so wie er ist. Denn er ist derjenige, der gerecht ist. Der ist derjenige, der vergibt. Er ist derjenige, der vergibt und dabei doch gerecht ist. Bei einem schlimmsten Sünder. Weil er selbst diese Strafe getragen hat. Deswegen ist er gerecht dabei und er bleibt der Gerechte dabei. Somit, wenn ich im Alltag so gesinnt bin und so handle, so wie wir in Römer 12 gelesen haben, und nicht selbst Rache suchen. Es dauert zwar oft eine geraume Zeit, bis wir dieses menschliche, seelische Gefühl überwunden haben. Und gut für uns, wenn wir das erleben, dass Gott uns diese Kraft schenkt, zu vergeben. Und damit ein Gerechter zu sein und damit Gerechtigkeit zu schaffen in unserem Umfeld, und damit nichts zu zerstören, sondern Menschen dahin zu führen, zu zeigen, schau, so ist Gott. Er ist gerecht und vergibt. Heil uns gut, wenn wir es so in unserem Leben praktizieren könnten. Dann sind wir Nachahmer Jesu Christi. Und dann sind wir, bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes, die Gott uns schenkt. Ich lese weiter. Nicht wird man künftig von Gewalttaten in deinem Lande hören, von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Heil nennen und deine Tore als Ruhm bezeichnen. Unverständlich. Wenn wir oft oder wenn wir interessiert sind an der politischen Lage vom Volk Israel, so wissen wir, dass dieses eigentlich zurzeit ein vollkommen entgegengesetztes Bild ist von dem, was in Wirklichkeit da ist. Da geschehen Amokläufe, Bombenanschläge, Raketenangriffe. Das Volk Israel baut eine Mauer, damit es etwas geschützt ist. Man ist ständig in Bereitschaft, man hat Raketensysteme installiert, um feindliche Raketen zerstören zu können, noch in der Luft. Es ist sozusagen kalter Krieg. Dieser Zustand, der hier beschrieben wird, ist etwas ganz Entgegengesetztes. Nicht wird man künftig von Gewalttaten in deinem Lande hören, von Verheerung, von Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Heil nennen und deine Tore als Ruhm bezeichnen. Keine Morde, keine Attentäter, nur Segen, nur Wohlergehen, die Völker ringsherum aus Arabien, aus vielen anderen Stämmen, werden nur Heil und Segen in das Volk, zum Volk Israel bringen. Ich wünsche es dem Volk Israel von ganzem Herzen. Ich wünsche mir auch, dass diese Zeit bald kommt. Nun folgt aber eine kleine Einfügung. Und zwar meine ich, dass dieses so vom Propheten gesehen wird. Und zwar sieht er eine Herrlichkeit des Volkes Israel, die nicht zum tausendjährigen Reich gehört. So wie die Propheten oft das erste Kommen Jesu und das zweite Kommen Jesu in einem gesehen haben, so sieht der Prophet hier die Herrlichkeit des Volkes Israel im tausendjährigen Reich, aber auch die Herrlichkeit des neuen Jerusalems in der Ewigkeit. Und ich lese diese nächsten Verse. Nicht mehr wird dir künftig am Tage die Sonne als Leuchte dienen, noch bei Nacht der Mond dir zur Erhellung scheinen. Nein, der Herr wird dir zum ewigen Licht dienen und dein Gott zu deiner herrlichen Zier. Nicht mehr wird künftig deine Sonne untergehen, noch dein Mond den Schein verlieren, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen zu Ende sein. Das sind Zustände, die uns in der Offenbarung, zum Beispiel Offenbarung 21, Vers 23, lesen wir davon, dass Gott der Herr selbst das Licht, die Sonne, der Lichtgebende sein wird. Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer Erleuchtung, denn die Herrlichkeit oder der Lichtglanz Gottes spendet ihr Licht und ihre Leuchte ist das Lamm. Offenbarung 22, Vers 5, es wird dort auch keine Nacht mehr geben und man bedarf keines Lampenlichts und keines Sonnenlichts, denn Gott der Herr wird ihnen leuchten und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. Etwas, wozu wir alle, ich denke wir als Christen auch, Wunsch haben, hinzukommen. Es ist unser Ziel, es ist unser Streben, unser Wunsch, mal in diese Herrlichkeit zu kommen. Und ich denke, hier werden wir dann mit dem Volk Israel, mit den Geretteten aus dem Volk Israel zusammen sein und diese Herrlichkeit erleben. Es ist schade, dass nicht sehr viel mehr darüber geschrieben ist. Wir würden sehr gerne, ich denke, es geht einem jeden so, hineinschauen in diese Herrlichkeit und wissen wollen, wie wird es dann noch sein? Wie werden die Umstände sein? Werde ich meinen Nächsten so kennen, wie er ist, oder wie wird das sein? Aber diese Fragen, die stellen wir uns umsonst, denn sie werden nicht beantwortet in der Bibel. Wir wissen nur ungefähr und bruchstückhaft, fragmenthaft lesen wir von den Zuständen, von der Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern, denen, die erlöst, den Erlösten geben wird, die bei ihm dort sein werden. Ich lese noch die Verse 21 und 22. Nicht wird man künftig, Entschuldigung, habe mich vertan. Dann wird dein Volk in seiner Gesamtheit aus Gerechten bestehen. Ewiglich werden sie das Land besitzen. Aus der Spross der von mir angelegten Pflanzung, aus das Werk meiner Hände zu meiner Verherrlichung. Der Kleinste wird zu einer Tausendschaft werden und der Geringste zu einem starken Stamm. Ich, der Herr, habe es verheißen. Ich werde es zu seiner Zeit eilends verwirklichen. Dann wird dein Volk in seiner Gesamtheit, jeder Einzelne, keiner ausgeschlossen, wird aus Gerechten bestehen. Jetzt möchte ich das Wort gerecht nicht in dem Sinne gebrauchen, um zu beschreiben, wie Gott ist, sondern den Zustand eines Menschen selbst. Jemand, wie wird man gerecht? Wie wird ein Mensch gerecht? Ich wünschte, wir hätten noch die Zeit, um Römer 3 zu lesen. Ein wunderbarer Text. Ich gebe es einfach mit als Lektüre für zu Hause. Römer 3. Da beschreibt der Apostel Paulus, dass wir eigentlich kein einziger Mensch gerecht ist. Und kein einziger, sagt er. Es gibt keinen einzigen, der gerecht ist. Und dann beschreibt er, wie ein Mensch Gerechtigkeit von Gott bekommt. Eine vollkommene Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott, der heilig ist und ohne Sünde, schenkt diese Gerechtigkeit einem Menschen, indem dieser Mensch Gottes Gerechtigkeit annimmt und sagt, Herr, du bist für meine Sünden gestorben, du hast gerecht, warst gerecht und hast für meine Sünden bezahlt. Und diese Gerechtigkeit nehme ich für mich in Anspruch. Und ich behaupte auch, dass jeder einzelne Israelit, wir sind jetzt wieder im tausendjährigen Reich, dieses für sich festgemacht haben wird. Es werden bekehrte Menschen sein, Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Es werden Menschen sein, wie du und ich, mit Heilsgewissheit, mit Wissen, ich bin ein Geretteter, ich bin ein Gerechter, weil Gott mich gerecht gemacht hat. Mit diesem wollte ich dann diese Bibelbetrachtung abschließen. Ich wünsche uns einfach, dass wir dieses in unserem Alltag immer wieder praktizieren. Uns immer dessen bewusst sind, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Wie übe ich Gerechtigkeit aus? Wie bezeichnet die Bibel Gerechtigkeit? Lasst uns daran denken, Gott bezeichnet sein gerechtes Handeln, indem er sagt, ich vergebe dir. Ich schenke dir Gnade. Lasst uns das in unserem Alltag praktizieren. Ich schlage vor, dass, wo es noch möglich ist, dass wir aufstehen und ich werde noch ein Gebet sprechen. Unser Vater in dem Himmel, wir sind dir so sehr dankbar, dass du gerecht bist, dass du Liebe bist, dass du für meine Sünden gestorben bist und mich gerecht gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass ich dieses glauben darf, dass ich dieses verstehen darf, dass ich dies erfahren durfte und diesen Frieden in mir haben darf, im Wissen dessen, du schenkst mir deine Gerechtigkeit. Ich selbst bin nicht gerecht, aber ich weiß, Herr, du schenkst mir deine Gerechtigkeit und nur durch deine Gnade, Herr, werde ich gerettet. Danke, Herr, für all diese Geschwister, für alle Geschwister auf der ganzen Welt, dass du noch viele Menschen retten willst. Ich bitte dich, Herr, schenke uns diese Weisheit, diese Geistesgegenwart im richtigen Moment, das richtige Wort, das Richtige zu tun, um Menschen zu zeigen, so bist du, Herr. Du bist gerecht und du möchtest, dass Menschen auch gerecht werden vor dir. Danke dir, Herr, für diese Botschaft der Gnade, für diese Botschaft der Vergebung, für diese Botschaft deiner Macht, für die Botschaft deines Allwissens. Und ich danke dir, Herr, dass ich dein Kind sein darf. Amen.